Ich lese den Predigttext aus dem Buch Jesaja, Kapitel 63, Vers 15 bis 64, Vers 3. Schau herab vom Himmel und sieh herab von der Wohnung deiner Heiligkeit und deiner Herrlichkeit. Wo sind dein Eifer und deine Kraft? Das Aufwallen deiner Gefühle und dein Erbarmen, mir hast du es nicht gezeigt. Du bist doch unser Vater. Abraham hat nichts von dir gewusst, von uns gewusst, und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser seit uralten Zeiten ist dein Name. Warum, Herr, lässt du uns umherirren, fern von deinen Wegen, verhärtest unser Herz, so dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Diener, um der Stämme deines Erbbesitzes willen. Für eine kurze Zeit haben sie dein Heiligtum, haben sie dein heiliges Volk enteignet, dein Heiligtum haben unsere Feinde zertreten. Wir sind wie die geworden, über die du nie geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen wurde. Hättest du doch schon den Himmel zerrissen, wärst du schon herabgestiegen, so dass die Berge vor dir erbebt wären, wie Feuer Reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Aufwallen bringt, um deinen Namen bekannt zu machen bei deinen Feinden. Die Nationen zittern vor dir, wenn du wunderbare Dinge tust, auf die wir nicht zu hoffen wagen. Wenn du herabsteigst, beben die Berge vor dir. Und nie zuvor hat man davon gehört, nie haben wir davon gehört, kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der solches tut für die, die auf ihn warten. Liebe Gemeinde, da klagt einer heftig über das Los seines Volkes. Die Verhältnisse sind für den Klagenden schwer zu ertragen. Wahrscheinlich meint er das kümmerliche Leben nach dem Ende des babylonischen Exils. Sein Heimatland Juda ist von der politischen Landkarte verschwunden. Es ist eine unbedeutende Provinz am Rande eines fremden Großreiches und fernab von dessen Machtzentrum. Die Bevölkerung wird ausgebeutet und klein gehalten. Die ehemals Deportierten sind zum Teil zurückgekehrt, aber nur zum kleineren Teil. Die meisten haben sich im komfortableren Zweistromland eingelebt und bilden dort eine jüdische Community. Den Zurückgekehrten und denen, die nie weggeführt wurden, geht es bescheiden. Ihr Selbstbewusstsein hat einen schweren Knacks bekommen. Das religiöse, das politische und auch das menschliche Selbstbewusstsein. Grund genug für den Propheten, sein Klagelied anzustimmen. Klage im Advent, das klingt erstmal abwegig, aber in diesem zweiten Corona-Winter ist sie doch auch irgendwie naheliegend. Wir haben uns auch vieles anders vorgestellt. 3G, 2G, 2G plus sind jetzt die Dinge, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Und das produziert einiges an Unmut. Der Impfdruck und die Sturheit der Impfskeptiker auch, je nach Perspektive. Wieder stehen Händler, stehen Restaurantbesitzer, Veranstalter und Künstler mit dem Rücken zur Wand. Tiefe Gräben ziehen sich durch Familien, durch Gemeinden, durch die ganze Gesellschaft. Die Kirchen schaffen es kaum, ihren eigenen Leuten den Glauben an Jesus Christus als Impfstoff gegen die verbreitete Negativität, gegen die Genervtheit zu verabreichen. Warum können wir so wenig Trost, so wenig Hoffnung vermitteln, sodass Menschen sich enttäuscht abwenden von den Kirchen und Gemeinden? Hat unsere christliche Identität auch einen Knacks abbekommen? Wo ist Gott bei alledem? Interessiert er sich überhaupt noch für seine Gemeinde, für seine Menschheit? Schau herab vom Himmel und sieh herab von der Wohnung deiner Heiligkeit und deiner Herrlichkeit. Was für ein Gefühl tiefer Gottverlassenheit spricht aus diesem Ruf. Möge Gott doch einmal einen kurzen Blick werfen auf das Treiben in dieser Welt vom hohen Balkon seiner heiligen, herrlichen Wohnung im Himmel. Anscheinend hat er da schon länger nicht mehr heruntergeschaut. Wo soll die eigentlich sein, diese Wohnung? Himmel. Das ist im Deutschen genauso zweideutig wie im Hebräischen. Es meint den blauen Himmel, der wie eine Käseglocke das Land und das Meer zu überwölben scheint, von unten betrachtet. Dahinter konnte man bis zum 4. Oktober 1957 nicht blicken, bis zu dem Tag, an dem der russische Satellit Sputnik 1 das Zeitalter der Raumfahrt eingeläutet hat. Seitdem haben wir ein anderes Bild von unserer Erde, haben Fotos, die zeigen, wie dünn und zerbrechlich die Atmosphäre ist, die uns von unten blau erscheint. Jenseits dieser dünnen Schicht breitet sich die unvorstellbare Endlosigkeit des Weltalls aus. Wir können Gott nicht mehr an einem Ort denken, wie die Menschen der Antike. Der Himmel ist zur Metapher geworden und vielleicht war er es schon immer. Der Himmel ist auch die Sphäre Gottes, jenseits aller Schöpfung. Das ist die zweite Bedeutung des Wortes Himmel. Im Englischen hat man ein eigenes Wort dafür, Heaven, im Unterschied zu Sky, dem blauen Himmel. Die Sphäre Gottes, in der gelehrten Sprache nennt man sie auch Transzendenz. Dieser Himmel ist nicht oben und nicht blau. Er ist nicht räumlich zu fassen. Er ist überall, aber meistens nehmen wir ihn nicht wahr, den Himmel. Paulus sagte zu den Athenern in seiner Rede auf dem Areopag-Hügel von dem transzendenten Gott, er ist ja jedem Einzelnen unter uns nicht fern. In ihm nämlich leben, weben und sind wir. Er ist uns nicht fern und doch gibt es eine Grenze zwischen der geschaffenen Welt und der Sphäre des Schöpfers, die wir nicht durchdringen können. Nur der Schöpfer kann sie von seiner Seite durchbrechen und sich offenbaren, wann er es will. Der klagende Prophet fordert nun den transzendenten Gott auf, seine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was hier vorgeht in seiner Schöpfung, als sei er gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Er fordert ihn heraus. Wo sind dein Eifer und deine Kraft, das Aufwallen deiner Gefühle und dein Erbarmen? Mir hast du es nicht gezeigt. Hatte Gott sich nicht immer wieder mit Eifer und mit Kraft für sein Volk eingesetzt, damals in Ägypten, in der Wüste oder als die Philister ihm zu schaffen machten? Sind das denn nur alte Geschichten? Wo ist Gott heute, wenn man ihn braucht? Gerät er nicht mehr in Wallung, wenn er das Geschrei seiner Menschen hört, wenn er ihr Elend sieht und sie aus dem blühenden und das, was sie aus dem blühenden Garten machen, den sie doch eigentlich bebauen und bewahren sollen? Der Beter vermisst Gott schmerzlich und er zweifelt daran, ob er überhaupt noch Interesse hat an seiner Schöpfung. Aber er klagt genau das eben diesem Gott, an dem er zweifelt. Seine Hoffnung richtet sich auf den, der sie doch enttäuscht hat. Die Menschen fühlten sich damals vertröstet, hingehalten. So viele Verheißungen hatte es gegeben in Babylon von einem König, der kommen wird und ein Friedensreich gründen wird, der gerecht richten wird, der die Feinde besiegen wird. Nichts davon ist gekommen. Und heute? Wir reden seit 2000 Jahren von Christus, dem Retter und Erlöser, dem Friedefürst, aber es ist kein Frieden in der Welt. Sicher, wir können persönlich Frieden finden bei ihm, aber der große Frieden, der steht noch aus. Gott zu vermissen in der Welt und sein Fehlen zu beklagen, das ist ein Aspekt des Advents. Den Schmerz, diese Trauer, diese Wut darüber auszuhalten, das ist wichtig, nicht gleich übergehen zu Weihnachten, nicht den Schmerz ersäufen im Glühwein. Gott hält es aus, wenn wir ihm klagen, was falsch läuft in der Welt, was schief liegt, wenn wir ihm entgegenschreien, mich hast du nichts von deiner Macht sehen lassen und von deiner Liebe, von der die Frommen dauernd reden und dauernd singen, nichts. Manchmal ist eben nicht die Zeit für Lobpreis, auch wenn wir das in jedem Gottesdienst gerne haben möchten, wie ein unverzichtbares liturgisches Element. Manchmal ist auch Zeit zu klagen. Das darf auch sein und es ist auch gut. Du bist doch unser Vater. Abraham hat nichts von uns gewusst und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser seit uralten Zeiten ist dein Name. Manchmal funktioniert es auch nicht, sich mit der Erinnerung an die vergangenen Großtaten Gottes selber zu beruhigen. Abraham, ja, schön und gut. Der hat auf Gott gehört, der hat wunderbare Verheißungen empfangen. Er hat Gottes Gegenwart intensiv erfahren in Gestalt dreier Männer, die bei ihm eingekehrt sind. Genauso Israel, damit ist Jakob gemeint, sein neuer Name. Er hatte eine Vision von der Himmelsleiter, auf der die Engel auf und niederstiegen. Er hat mit Gott gerungen am Fluss Jabbok und aus seinen 12 Söhnen wurden die 12 Stämme Israels. Beeindruckende Geschichten gibt es von beiden zu erzählen. Aber was wussten diese Erzväter von den Problemen später Generationen? Sie sind lange tot und können nicht mehr helfen. Im Grunde ist nur ein Vater noch da. Gott, unser wahrer Vater. Er darf sich doch nicht zurückziehen, so wie ein menschlicher Vater nach einer Trennung und Mutter Erde allein die Sorge für die gemeinsamen Kinder überlassen. Sein Job ist Erlösung. Schon immer war das sein innerster Wesenskern. Menschen herauslösen aus Unfreiheit und Ungerechtigkeit. So tu doch, was zu tun dir selbst so wichtig ist. Gott, Vater. Der Prophet klagt weiter. Warum, Herr, lässt du uns umherirren, fern von deinen Wegen, verhärtest unser Herz, sodass wir dich nicht fürchten, kehre zurück um deiner Diener, um der Stämme deines Erbbesitzes willen. Eigentlich sind das Herumirren und das harte Herz nicht das persönliche Problem des Propheten. Er ist ein frommer Mann und er hat einen guten Draht zu Gott. Aber er identifiziert sich mit seinem herumirrenden Volk. Er ist ein Teil von denen, deren Herz so hart geworden ist, so hart, dass sie nicht mehr mit Gott rechnen. Wann beten wir jemals so inklusiv? Können wir uns in dieser emotional so aufgeladenen Zeit noch zugehörig fühlen zu denen, deren Herz hart geworden ist, die Wege des Erlösers nicht mehr finden können? Wann haben wir Gott jemals an seine Versprechen erinnert, wie der Prophet, der ihn an seine alten Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob erinnert, dass sie zu einem großen Volk werden sollen und ihnen das Land Kanaan gehören soll zum ewigen Besitz? Auch uns sind doch große Dinge versprochen, dass Jesus Christus bei uns ist, alle Tage bis zum Ende der Welt, dass nichts und niemand uns trennen kann von Gottes Liebe, dass unser Gebet etwas bewegen kann und dass er, Christus, kommt und alle Schöpfung neu macht. Wir dürfen Gott damit in den Ohren liegen, wenn wir den Eindruck haben, er ist weit weg und er erfüllt seine Versprechen nicht. Es ist Advent, Zeit des Wartens, Zeit des Leidens am noch nicht, Zeit des Klagens und des Betens für das komm bald. Wenn wir genau hinschauen in diesen Text, dann merken wir auch, wie durch die Klage über das momentane Unglück schon etwas anderes hindurch scheint. Eine leise Hoffnung, dass Gott bald eingreifen wird. Für eine kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk enteignet, dein Heiligtum haben unsere Feinde zertreten. Wir sind wie die geworden, über die du nie geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen wurde. Es ist nur eine kurze Zeit. Die Niederlage, die Demütigung, die Orientierungslosigkeit, sie tun weh. Sie tun richtig weh. Aber sie dauern nur eine kurze Zeit. Das ist eine schwere Zeit, diese kurze Zeit. Und wie kurz sie ist, das ist überhaupt noch nicht absehbar. Es ist ein reiner Glaubenssatz, dass die Zeit eine kurze Zeit ist. Und es ist auch ein Glaubenssatz, was dann kommt. Hättest du doch schon den Himmel zerrissen, wärst schon herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erbebt wären, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Aufwallen bringt, um deinen Namen bekannt zu machen bei deinen Feinden. Wenn du herabsteigst, beben die Berge vor dir. Der Prophet hat die feste Erwartung, dass Gott aus seiner Transzendenz, aus seinem Himmel hereinbrechen wird in seine leidende Schöpfung, dass er mit Macht kommen wird und seine Feinde das Fürchten lehrt. Gerade weil er seine erlösende Macht in der Vergangenheit gezeigt hat, gibt es Grund zur Hoffnung, dass er das wieder tun wird, dass er seinem Namen gerecht werden wird, Erlöser von alters her. In den letzten Versen blüht die leise Hoffnung dann noch mehr auf. Die Nationen zittern vor dir, wenn du wunderbare Dinge tust, auf die wir nicht zu hoffen wagen. Und nie zuvor hat man davon gehört, kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der solches tut für die, die auf ihn warten. Advent ist die Zeit des Wartens. Wir warten immer noch, obwohl wir wissen, die Hoffnung des Propheten hat sich zum Teil schon erfüllt. Er hat wunderbare Dinge getan. Es ging wieder aufwärts mit Gottes Volk. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus hat von Gott als seinem Vater gesprochen, so wie Jesaja das hier tut. Und vom Himmelreich hat er gesprochen, das schon da ist. In ihm, dem Retter und Heiland, der Menschen heilte und uns seinen Geist als Tröster und innere Kraft daließ. Die Erde bebte, als er am Kreuz für die verirrte Menschheit starb. Wir sind nicht mehr orientierungslos, aber wir seufzen noch mit der gepeinigten Schöpfung und sehnen uns nach der vollen Erlösung. Advent heißt warten, vermissen, klagen, hoffen. Advent ist noch nicht Weihnachten. Und diese Welt ist noch nicht das Himmelreich. Auch wenn es hier und da schon aufscheint in dieser Welt. Wir warten auf den Erlöser von alters her, auf den Menschensohn, auf den Wolken des Himmels, auf den gerechten Richter, der die Menschen zurechtbringt, der wiederherstellt und neu macht, was zerbrochen ist. Wir müssen das Warten aushalten und können bis dahin tun, was der Prophet uns heute vorgemacht hat. Uns identifizieren mit der leidenden Schöpfung, aufstehen und tun, was nötig ist. Und wenn es nur Klagen ist und Beten, bitten und hoffen für uns selber und stellvertretend für die, die es gerade nicht können. Amen.